Ja, wir haben schon gehört, es ist heute ein besonderer Sonntag. Es starten die Hauskreise, morgen startet die Schule. Und wir haben es auch schon gehört, die Jugendlichen sind heute nicht da, die sind alle auf der Schlosswiller Freizeit. Ich kann mich erinnern, ich war sogar zweimal dabei bei der Schlosswiller Freizeit und ich bin immer dieses Wochenende so ein bisschen mit einem lachenden Auge und mit einem traurigen Auge entgegengeschaut, weil es war ein cooles Wochenende, hat Spaß gemacht. Aber gleichzeitig, du hast gewusst, es ist das letzte Wochenende von den Ferien. Am Montag muss ich wieder in die Schule gehen. Und so, die meisten Schüler geht es wahrscheinlich so ein bisschen ähnlich, gell, die, mit gemischten Gefühlen, außer vielleicht in der Volksschule, ich weiß es nicht. Aber ich denke auch für uns als Gemeinde und auch für die meisten von uns, die jetzt da sitzen, beginnt jetzt so mit diesem Wochenende wieder ein bisschen ein anderer Rhythmus in unserem Leben. Vielleicht hast du Kinder, die gehen natürlich in die Schule, aber vielleicht ist jetzt einfach mal die Urlaubszeit vorbei. Wir haben es auch schon gemerkt, die Temperaturen, die werden langsam ein bisschen kälter. Ich glaube, es soll so um die 20 Grad werden gegen Ende der Woche da in Klagenfurt. Vielleicht beginnen wieder Kurse, dein Schwangerschaftskurs oder dein Gitarrenunterricht oder was auch immer. Es kommt wieder eine gewisse Routine ins Leben rein, für die meisten von uns. Und so diese Frage, die ich jetzt am Anfang stellen möchte, es ist so ein bisschen so wie ein Beginn dieses Jahres. Wie kann ich jetzt in diesen Herbst, in diese Zeit gut starten? Wie kann ich jetzt diesen nächsten Abschnitt, jetzt wenn der Herbst beginnt, wenn das neue Schuljahr startet, wieder eine gewisse Routine in mein Leben reinkommt, wie kann ich da als Christ gut starten? Wie kann ich da gut drauf losgehen? Wie kann ich da gut beginnen? Und damit wir das machen, möchte ich, oder damit wir diese Frage beantworten, möchte ich in eines der spannendsten Bücher von der Bibel reinschauen. Es ist auch eines der schwierigsten Bücher, viele Theologen sind sich darüber einig in der Bibel. Und das Buch, von dem ich rede, ist jetzt nicht die Offenbarung, sondern es ist das Buch Prediger. Das Buch Prediger, wenn du eine Bibel da hast, schlag es einmal auf. Es ist noch Psalme, Sprüche, Prediger, also ziemlich in der Mitte von der Bibel. Und der Prediger, das ist ein interessanter Typ. Das ist eine spannende Person. Dieser Prediger ist Salomo und er hat sich einen Auftrag sich selber gestellt. Er hat sich Gedanken gemacht und zwar hat sich zum Ziel gesetzt, ich möchte herausfinden, wie kann ich glücklich im Leben werden? Wie gelingt es, dass ich einfach in meinem Leben, im Alltag, im Leben glücklich werden kann? Und seine Strategie, das kann nicht jeder machen, aber er hat das machen können, seine Strategie war einfach. Er hat gesagt, ich probiere einfach alles aus. Er war einer der reichsten Menschen. So, was hat er gemacht? Er hat sich Wissen angeeignet. Einen Bachelor, einen Master, einen Doktor, zwei Doktor, drei. Er hat sich Wissen angeeignet, sodass er der weiseste Person war auf dieser Erde. Was war sein Ergebnis? Er hat gesagt, irgendwie, das ist es nicht. Das Nächste, was hat er gemacht? Er hat gesagt, okay, passt, ich schaue mir an, wie ist es mit Reichtum, mit Ruhm. Ich werde bekannt werden, ich werde groß werden. Und was war sein Ergebnis? Irgendwie war es das auch nicht. Was macht er als Nächstes? Er macht etwas, was sich viele in unserer Gesellschaft heutzutage wünschen. Er hat Beziehungen, er hat Sex ohne Ende. Und was war sein Ergebnis? Irgendwie lässt mich das trotzdem leer. Und so, er probiert all diese Dinge durch. Und dann beginnt er und sagt er Folgendes. Und das sind jetzt die ersten Verse von diesem Buch. Du hast, das ist Vers 2. Windhauch um Windhauch, sagt Kohelet. Windhauch um Windhauch. Alles vergeht und verweht. Welchen Gewinn hat der Mensch bei aller Arbeit, mit der er sich unter der Sonne abmüht? Windhauch um Windhauch. Dieses Wort Hevel, das kann man im Hebräischen, das kann man auch anders übersetzen, kann man sagen Rauch. Alten Übersetzungen hast du manchmal Nichtigkeit, Bedeutungslosigkeit, nichts, Windhauch um Windhauch. Er sagt, hey, ich habe alles ausprobiert und mein Ergebnis ist, alles vergeht, alles verweht. Welchen Gewinn hat der Mensch bei allem, was er tut? Na, das ist einmal ein optimistischer Einstieg in ein Buch. Gell? Und da merkt man schon ein bisschen den Ton von diesem Prediger, der ist manchmal sehr, sagen wir mal, realistisch, pessimistisch, aber nicht immer. Und wir sehen da diese zwei Begriffe. Das eine ist Windhauch, das ist ein ganz ein zentraler Begriff. Über 30 Mal in diesem Buch wird es verwendet und er wiederholt es immer und immer wieder und sagt, hey, am Ende des Tages, was bringt's? alles, was ich tue. Meine Arbeit, meine Familie, das, was ich mache, mein Hobby. Was ändert? Und der zweite Begriff, den wir da sehen, der auch immer wieder vorkommt, das ist ganz am Ende, du hast mit allem, was er sich unter der Sonne abmüht. Unter der Sonne ist so sein Begriff dafür zu sagen, alles, was diese Welt zu bieten hat. Und er schaut sich alles an in dieser Welt. Und dieser Begriff drückt es ein bisschen aus, dass Gott ausgeschlossen, sondern alles unter der Sonne. Man könnte es im modernen Vokabular ausdrücken, alles Materielle, alles, was ich sehen kann, alles, was diese Welt zu bieten hat. Was bringt es? Unter der Sonne. Und er wird sich auch ausschauen, er wird sich das auch anschauen, was es mit Gott macht. Da kommen wir gleich dazu. Aber er sagt, unter der Sonne in dieser Welt, hey, was bringt's? Jim Carrey, die meisten von uns kennen ihn wahrscheinlich, der Schauspieler, der hat das Buch Prediger zusammengefasst, ohne dass er das weiß wahrscheinlich. Der hat einmal gesagt, ich denke, jeder Mensch sollte reich und berühmt werden und alles tun, von dem er jemals geträumt hat, damit er dann sehen kann, dass es nicht die Antwort ist. Das ist das Buch Prediger. Und der Prediger, der beschreibt es. Er beschreibt es in den nächsten Versen, sagt er, Generationen kommen und gehen, doch die Erde bleibt für immer bestehen. Die Sonne geht auf und geht unter und jedes Mal drängt sie an ihrem Ausgangsort zurück, wo sie wieder aufgehen wird. Der Wind weht nach Süden und dreht nach Norden los. Pausenlos dreht sie sich im Kreis. Und so wie der Wind sich im Kreis dreht, kehrt er an seinen Ausgangspunkt zurück. Alle Flüsse fließen ins Meer, doch das Meer wird davon nicht voll. Zu den Quellen kehren die Flüsse zurück, um dort wieder zu entspringen. Alle Dinge sind im Fluss, doch kein Mensch kann sie in Worte fassen. Kein Auge wird jemals satt vom Sehen und kein Ohr hat genug vom Hören. Was früher einmal geschah, wird wieder geschehen und was Menschen getan haben, wird wieder getan. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Es kann schon sein, dass einer sagt, schau her, das ist neu. Doch schon vorher hat es das gegeben, vor langer Zeit. Nur kann sich niemand mehr daran erinnern, die in früheren Zeiten gelebt haben. Und auch an die Menschen, die in späteren Zeiten leben, wird sich niemand mehr erinnern. Schon ihre Nachkommen werden sie vergessen haben. Er beschreibt die Welt, er beschreibt die Natur, er beschreibt die Jahreszeiten, er beschreibt die Dinge, die Gott festgesetzt hat in dieser Welt. Und er sagt, hey, alles wiederholt sich. Alles ist im Kreislauf, alles kommt, alles geht. Und was macht das für einen Unterschied? Was ich, kleiner Hans Wurst, mache in meinem Alltag? Wie kann ich in meinem Alltag, was für einen Sinn hat das, was für einen Unterschied macht das? Und er beschreibt so diese großen Dinge des Lebens der Welt, diese großen Zyklen. Aber er sagt dann auch genau das Gleiche über das Leben von dir und mir. Das ist zwei Kapitel später, die ganz bekannten Verse, Kapitel 3. Da sagt er Folgendes über uns Menschen. Kapitel 3, Vers 1. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde. Und jedes Vorhaben unter den Himmel hat seine Zeit. Eine Zeit für die Geburt und eine Zeit für das Sterben. Eine Zeit zum Pflanzen und eine Zeit zum Ausreißen des Gepflanzten. Eine Zeit zum Töten und eine Zeit zum Heilen. Eine Zeit zum Einreißen und eine Zeit zum Aufbauen. Eine Zeit zum Weinen und eine Zeit zum Lachen. Eine Zeit zum Klagen und eine Zeit zum Tanzen. Eine Zeit, Steine wegzuwerfen und eine Zeit, Steine zu sammeln. Eine Zeit, sich zu umarmen und eine Zeit, sich zu trennen. Eine Zeit zum Suchen und eine Zeit zum Verlieren. Eine Zeit zum Aufheben und eine Zeit zum Wegwerfen. Eine Zeit zum Zerreißen und eine Zeit zum Zusammennähen. Eine Zeit zum Schweigen und eine Zeit zum Reden. Eine Zeit zum Lieben und eine Zeit zum Hassen. Eine Zeit für den Krieg und eine Zeit für den Frieden. Welchen Gewinn hat einer davon, dass er etwas tut und sich damit müht? Er stellt genau die gleiche Frage, die er schon am Anfang des Buches gestellt hat, jetzt auf den Menschen bezogen. Und er sagt, es gibt so viele Zeiten, so viele Dinge. Es gibt für jedes Zeiten, für alles Zeiten. Was für einen Unterschied mache ich da? Was für einen Unterschied macht mein Leben da? Was bringt es? Wie kann ich mein Leben überhaupt leben? Und macht es überhaupt irgendeinen Unterschied für irgendjemanden? Es kommt sowieso alles, wie es kommt. Also wir sehen schon, er ist sehr reflektiert, sehr pessimistisch. Und das zieht sich auch ein bisschen durch dieses Buch. aber er baut einfach alles auf seine persönliche Erfahrung auf. Alles, was er unter der Sonne erlebt hat. Und er sagt, wenn jemand ehrlich zu sich selber ist, wenn er es von Anfang bis Ende durchdenkt, dann merkt er einfach, hey, ich mache eigentlich keinen Unterschied unter der Sonne. Und er beschreibt es da in so typischer poetischer Natur, wie es im Hebräischen halt ist. Und er sagt, das ganze Leben, das sind 14 Aussagen, 14 mal 2 Aussagen, also 14 Paare. 14 ist 2 mal 7 und 7 ist vollkommen. Er möchte sagen, hey, alles. Das sind einfach Beispiele. Wir können jetzt jedes Beispiel durchgehen, aber das ist gar nicht so das Wichtigste, sondern er möchte einfach sagen, hey, alles hat seine Zeit und alles kommt und alles geht. Das ganze Leben, von Anfang bis Ende. Und so, was ist jetzt sein Resümee? Wie geht er jetzt damit um? Natürlich, er schreibt das ganze Buch, aber in den nächsten Versen macht er jetzt 4 Aussagen. Und diese 4 Aussagen, diese 4 Beobachtungen, die möchten wir uns jetzt anschauen, die zeigen uns nämlich etwas, wie wir unseren Alltag, wie wir diesen Herbst, wie wir jetzt diesen neuen Schuljahr, das neue Schuljahr gut starten können. Vers 10, da sagt er, ich sah das vergebliche Tun. Gott hat das den Menschen aufgegeben, damit sie sich plagen. Er sagt, ich habe alles gesehen und ich habe gesehen, dass alles von Gott kommt. Auf einmal ist er jetzt nicht mehr unter der Sonne, sondern er betrachtet jetzt das Gesamte auch über der Sonne. Und er sagt, hey, eigentlich kommt das von Gott. Und das ist so die erste Beobachtung, die er macht, wo er sagt, hey, dein Leben kommt von Gott. Gott hat dir dein Leben geschenkt. Gott hat dir dein Leben gegeben und auch alles, was in deinem Leben passiert. Alles, was in deinem Leben du erfahren wirst, auch alles, was du jetzt in dieser nächsten Woche, in diesen nächsten Monaten, in diesem nächsten Schuljahr erfahren wirst, dieses Leben ist ein Geschenk. Alles darin. Dein Leben ist ein Geschenk Gottes. Und er sagt nicht nur, wenn wir genau lesen, er sagt nicht nur dein Leben, sondern er sagt was ganz Interessantes. Er sagt, Gott hat den Menschen auch das gegeben, dass sie sich damit plagen, hast du in meiner Übersetzung, dass sie sich damit mühen. Das heißt, dass sie dieses Ringen, das er da erlebt, auch erleben. In anderen Worten, dass Gott hat es den Menschen auch gegeben, dass sie irgendwie merken, hey, das ist einfach anstrengend, das ist einfach schwierig, das ist einfach herausfordernd, das ist alles vergeblich. Man kann es vielleicht so ein bisschen vergleichen, was er da sagt, ist ein bisschen ähnlich wie, wenn du krank bist und dir geht es nicht gut, was machst du dann, die meisten von uns? Man geht irgendwo hin, man geht zum Arzt. Gell? Normalfall. Man geht zum Arzt und der Arzt kann einem hoffentlich helfen. Aber was ist die Voraussetzung, damit du zum Arzt gehst? Du musst erst einmal wissen, dass du krank bist. Wenn du nicht weißt, dass du nicht krank bist, dann wirst du dann nicht zum Arzt gehen. Und der Prediger sagt da, Gott hat dir geschenkt, dass du erkennen kannst, dass du krank bist. Dass alles, was diese Welt dir zu bieten hat, dass das nicht genug ist, dass es irgendwie einfach nicht befriedigend ist. Ein Kapitel davor, im Vers 24, sagt er, in Vers 23, alle seine Tage des Menschen sind voll von Leid und Ärger. Selbst in der Nacht findet sein Herz keine Ruhe. Auch das ist ein Windhauch. Er sagt, hey, das ganze Leben ist schwierig und herausfordernd. Und dann im nächsten Vers sagt er, auch das ist von Gott, das zu erkennen. Gott möchte mir schenken, dass wir das verstehen, was der Jim Carrey gesagt hat, dass alles, was dies zu bieten hat, uns tatsächlich schlussendlich nicht erfüllen kann, nicht das geben kann. Auch diese Erwartungen, die wir vielleicht gehabt haben in diesem Sommer, gell, dass vielleicht der Urlaub uns irgendwie magische Erholung schenkt oder diese neuen Erfahrungen, neue Länder, was wir sehen, dass das irgendwie uns ganz in den siebten Himmel bringt, wo wir merken, das gibt es uns nicht. Er sagt, auch Gott hat uns das geschenkt. Das ist ein Geschenk Gottes, dass wir das erkennen dürfen. Und das ist auch die Voraussetzung, dass jemand überhaupt einmal sagt, hey, ich möchte Gott kennenlernen. Eine Theologin, ein Theologe hat einmal gesagt, es ist ein leeres Leben ohne Gott, auch im besten Fall. Und es ist ein reiches Leben, auch im schlimmsten Fall, wenn es mit Gott gelebt wird. Das ist die Aussage vom Prediger. Es ist ein leeres Leben ohne Gott. Auch wenn es das beste Leben ist, es ist trotzdem leer. Und es ist ein reiches Leben mit Gott. Auch wenn es herausfordernd, auch wenn es schwierig, auch wenn es schlimm ist. Das ist die Aussage von Prediger, die er auch da macht. Aber er macht noch was weiteres. Er sagt in Vers 13, Gott hat alles so gemacht, dass es schön ist zu seiner Zeit. Diese Liste, die wir da gerade gelesen haben, die ist ja nicht einfach nur da, dass wir halt eine Liste haben von Dingen, sondern eigentlich ist es eine Herausforderung des Predigers zu sagen, weißt du, welche Zeit es gerade ist in deinem Leben? Welche Zeit ist es gerade in deinem Leben? Was möchte Gott mit dir, von dir, gemeinsam mit dir machen? Heute, diese Woche, diesem Schuljahr. Weißt du, welche Zeit es ist? Weißt du, wo du gerade stehst und was Gott mit dir vorhat? Das ist Weisheit, sagt der Prediger. Zu wissen, welche Zeit es gerade ist in deinem Leben. So, das Erste ist zu wissen, Gott hat dir dein Leben geschenkt. Das Zweite, die zweite Beobachtung, die der Prediger da macht, Vers 13, der zweite Teil. Auch hat er den Menschen die Ewigkeit ins Herz gelegt. Dieser Vers, viele von uns kennen den, ganz ein bekannter Vers, der ist auch gar nicht so einfach zu übersetzen. Aber dieses Wort Ewigkeit, das könnte auch die Welt bedeuten, weil es im Zusammenhang auch so schwierig ist, haben manche überlegt, ob es vielleicht anders auch übersetzt werden kann. Aber ich bleibe jetzt einmal bei Ewigkeit. Gott hat uns Ewigkeit ins Herz gelegt. Das heißt, Gott hat dein Leben gemacht, er hat es designt im Licht der Ewigkeit. Der Prediger hat recht. Wenn es wirklich nur alles unter der Sonne stattfindet, dann ist es komplett egal, was du heute, was du morgen, was du diese Woche machst. Dann ist es egal, wie du mit deinem Partner redest, wie du damit umgehst. Es ist komplett wurscht, wie du dein Arbeitsprojekt angehst, ob du das machst überhaupt, ob du überhaupt in die Arbeit gehst. Es ist egal, ob du vielleicht auch sogar irgendwie ein Verbrechen begehst, eine Bank ausraubst, weil warum? In 100 Jahren erinnert sich sowieso keiner mehr dran. In 100 Jahren, wenn wir uns ehrlich sind, werden viele nicht einmal mehr unseren Namen wissen. Aber die Sonne wird sich trotzdem weiter um die Erde drehen. Wenn es nur um das Leben unter dieser Sonne geht, hat der Prediger recht. Aber der Prediger sagt auch, das stimmt eben nicht, sondern Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Er hat uns dafür gemacht, dass unser Leben darauf hindeutet, dass es mehr gibt. Und dieses Wissen in unserem Herzen, das drückt er in diesem Buch so gut aus mit diesem Ringen, dass er immer wieder beschreibt, dass er von der einen Perspektive in die andere wechselt und wieder zurück und wieder zurück. Aber wenn Gott wirklich existiert, dann sind alle Dinge in meinem Leben und auch die alltäglichsten und auch die normalsten und die langweiligsten, die bekommen auf einmal göttliche Bedeutung. Die bekommen auf einmal Bedeutung für die Ewigkeit. Alles. Es ist spannend, der Emmet, der ist jetzt 1,5 Jahre alt und was glaubt ihr, was ist die häufigste Bemerkung, die Eliane und ich bekommen, wenn jemand den Emmet so nach ein paar Wochen oder vielleicht einen Monat, zwei wieder sieht? Dürft ihr mal raten. Oh, der ist aber gewachsen, der ist so groß geworden. Komisch, zu mir sagt das nie wer, gell? Aber zum Emmet schon. Aber das ist so ein bisschen die Beobachtung, die der Prediger da hat. Der C.S. Lewis hat das in einer Art und Weise ausgedrückt, ihr wisst, ich mag den C.S. Lewis, die finde ich so passend. Er hat das in einem Beispiel ausgedrückt. Er hat gesagt, beschweren sich Fische darüber, dass das Meer nass ist. Hast du schon mal nachgedacht? Also beschweren sich Fische, dass das Meer nass ist. Wenn sie es täten, würde das nicht darauf hindeuten, dass sie nicht immer nur Wassertiere waren oder dass sie nicht immer solche bleiben werden. Und wenn wir uns über die Zeit beschweren, und so viel Freude an scheinbar zeitlosen Momenten haben, was sagt uns das? Es zeigt uns, dass wir nicht immer nur zeitliche Wesen waren oder bleiben werden. Es deutet darauf hin, dass wir für die Ewigkeit geschaffen sind. Die Zeit stresst uns. Und wir scheinen es trotz tausenden von Generationen nicht geschafft zu haben, uns wirklich an die Zeit zu gewöhnen. Wir sind immer wieder erstaunt, wie schnell sie vergeht, wie langsam sie vergeht, wie viel davon bereits vergangen ist. Wo fragen wir uns, ist die Zeit geblieben? Wir sind nicht wirklich an sie angepasst. Wir fühlen uns fremd in der Zeit. Und wenn das so ist, könnte das nicht ein Beweis sein oder zumindest ein sehr starker Hinweis, dass die Ewigkeit existiert und unser Zuhause ist? Ist es nicht komisch, dass wir immer wieder erstaunt sind, dass die Zeit einen Einfluss auf unser Leben hat? Immer wieder denkt man, boah, hey, hast du gewusst, 9-11 ist schon 23 Jahre her. Der arabische Frühling war vor 13 Jahren. Hey, ich bin schon 5 Jahre Pastor. Diamond ist jetzt schon 14 Kilo. Verrückt, gell? Das ist fast so, als würde ich dir sagen, hey, also du atmest immer noch Luft. Ach, spannend, das hast du schon vor 2 Wochen gemacht. Also du atmest auch Luft. Ist es nicht irgendwie paradox, ist es nicht irgendwie komisch, dass wir immer wieder uns an der Zeit erstaunt sind, immer so, wow, also das Wasser ist ja wirklich nass. Gell? Der Prediger sagt, der Grund liegt darin, dass Gott uns für die Ewigkeit geschaffen hat, dass er uns das ins Herz hineingelegt hat. Und so, wenn ich jetzt in dieses neue Schuljahr starte und ich das mache mit der Perspektive Ewigkeit, dann hat das Einfluss auf alles, auf meine Prioritäten. Hey, wie gehe ich an, was mache ich jetzt wirklich mit meiner Zeit? Es gibt so viele Dinge, die was von mir wollen, so viele Personen in der Arbeit, wo auch immer, die was wollen, so viele Dinge, die ich tun könnte. Und was mache ich wirklich? Der Prediger sagt, lebe es im Licht der Ewigkeit. Die Beziehungen, die ich pflege, welche Beziehungen gehe ich ein? Ich kann nicht 1000 Leute kennen und intensiv mit ihnen Beziehungen haben. Was ist wirklich wichtig? Was ist dran? Wie gehe ich damit um? Der Prediger sagt, lebe es im Licht der Ewigkeit. Meine alltäglichsten Begegnungen, meine langweiligsten Projekte in der Arbeit haben auf einmal ganz eine andere Bedeutung. Der Prediger sagt, Gott hat die Ewigkeit uns ins Herz gelegt. Und dann sagt er aber auch, aber der Mensch kann nicht begreifen, was Gott von Anfang bis Ende tut. Gott kennt das Ende der Welt, Gott kennt das Ende dieses Jahres, Gott kennt das Ende auch deines Lebens. Und er hat uns nicht versprochen, dass wir das kennen werden, dass wir das wissen werden. Aber er hat uns versprochen, dass er mit uns bis zum Ende geht, dass er mit uns bis zum Ende da ist. Und so, das ist das, die Aussage, das Zweite, was der Prediger dann merkt, was er lernt. Er sagt, hey, Gott hat dir dein Leben geschenkt und Gott hat dein Leben so gemacht, dass es im Licht der Ewigkeit gelebt werde. Er hat das dafür designt. Und so, das Dritte, was er sagt, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen komisch für uns. Ein bisschen denken wir so, wie passt das jetzt so rein? Gell? Aber dann sagt er, ich habe erkannt, Vers 12, es gibt kein größeres Glück bei den Menschen, als sich zu freuen und es sich gut gehen zu lassen. Jeder Mensch soll essen und trinken und glücklich sein als Ausgleich für seine Arbeit. Denn auch das ist eine Gabe Gottes. Das Dritte, was er sagt, Gottes Geschenke dürfen genossen werden. In dieser Zeit, in diesem Leben, das Gott dir gegeben hat, darfst du Dinge genießen. Weil alles kommt von Gott. Hey, du darfst eine gute Kaspresknödelsuppe genießen. Ein gutes Steak. Du darfst es genießen, dich mit deinen Freunden am Freitag zu treffen und Siedler von Catan zu spielen. Du darfst es genießen, mit jemandem auf ein Café zu gehen und das ist von Gott. Gott hat das geschenkt. Gott hat dir das gegeben. Und der Prediger sagt sogar, nur diejenigen, die Gott wirklich kennen, können die Sachen in dieser Welt wirklich genießen. Verrückte Aussage. Er sagt, hey, jeder kann einen Sonnenuntergang genießen. Ist egal, ob du jetzt Christ bist oder nicht, ob du Gott kennst oder nicht. Jeder kann da schauen und sagen, wow, gewaltig. Jeder kann das machen. Aber wenn du Gott kennst, dann führt auf einmal dieser Sonnenuntergang dazu, dass du ihn anbetest. Dann sagst du, wie genial bist du, Gott. Wie schön hast du das gemacht. Wie gewaltig die Form und wie gewaltig du dir dieses Universum ausgedacht hast. Wow, ich kann nur staunen. Jeder kann Sport machen. Und das genießen, dass der Körper sich bewegt und dieses Glücksgefühl dann haben. Aber diejenigen, die Gott kennen, die können darüber staunen. Gott, wie gewaltig hast du mich gemacht. Wahnsinn. Nur die, die Gott wirklich kennen, können seine Geschenke wirklich genießen. Und der Prediger sagt damit nicht so im Sinne von, ja, ich weiß, das Leben ist hart, aber reiß dich zusammen, schau halt aufs Gute, wird schon werden. So im Sinne von Bob Marley, don't worry, be happy, wird schon irgendwie werden, gell? So er sagt, nein. Er sagt, es gibt einen Gott über der Sonne. Und dieser Gott hält alles in der Hand. Die ganze Zeit, dein ganzes Leben, dein ganzes Jahr. Und das führt uns jetzt zu der letzten Sache, die der Prediger da beobachtet, die er sagt, sagt dann Vers 14. So, ich habe erkannt, alles, was Gott tut, ist von Dauer. Nichts kann man hinzufügen und nichts kann man wegnehmen. Er hat gesagt, hey, alles, was wir machen, vergeht. Aber alles, was Gott tut, ist für ewig. Es bleibt bestehen. Es ist gewaltig. Und im Neuen Testament lesen wir, dass wir Teil davon sein können, was Gott tut. Verrückte Sache. Aber dann sagt er, Gott hat das so gemacht, damit, warum hat Gott das so gemacht? Damit man ihm mit Ehrfurcht begegnet. Das ist jetzt die letzte Sache, die der Prediger beobachtet. Er sagt, hey, Gottesfurcht ist der Schlüssel. Gottesfurcht ist der Schlüssel für dein Leben. Und ich weiß nicht, welche Beziehung du hast mit diesem Wort. Ich denke, das muss man immer auch erklären. Gottesfurcht in der Bibel, im Alten Testament, hat in erster Linie nichts mit Angst zu tun. Es ist nicht dieses Bild von jemandem, der irgendwo in einer Ecke kauert, weil er Angst hat vor diesem großen, mächtigen, gewaltigen Gott und nicht weiß, was dieser Gott tun wird und sich da irgendwie versteckt. Das ist nicht das Bild von Gottesfurcht. Sondern das Bild von Gottesfurcht ist eher das von einem Kind, dass er Beziehung hat mit dem Vater. Es kennt diesen Vater. Es weiß, wie dieser Vater ist. Aber es weiß auch, ich bin nicht auf gleicher Ebene. Also er kann mir sagen, was ich tue oder die Mama. Und ich muss da folgen. Aber nicht umgekehrt. Das ist eine andere Ebene. Und es hat einen gewissen Aspekt von Respekt. Von auch Furcht in gewisser Sinn, aber nicht Angst, dass ich nicht weiß, wer dieser ist, was für einen Charakter hat, sondern ich kenne ihn. Ich weiß, wer das ist. Das ist Gottes Furcht in der Bibel. Und so, er sagt, alles im Leben wird ins rechte Licht gerückt, wenn wir mit Gottes Furcht durch dieses Leben gehen. Es ist fast so, und da können jetzt nur die Brillenträger mitmachen, also alle Brillenträger. Tut mal bitte eure Brille runter. Okay, was seht ihr? Weniger, wenn du nichts siehst, okay, dann wahrscheinlich verschwommen, nehme ich einmal an. Gell? Er sagt, ein Leben ohne Gottesfurcht ist wie wenn du dein Leben lebst, das wäre alles ein bisschen verschwommen. Und wenn du diese Brille wieder aufsetzt, darfst du sie gerne wieder aufsetzen, dann wird es auf einmal klar. Das Leben bekommt Perspektive, es bekommt Klarheit. Gott schenkt uns diese Klarheit, auch welche Zeit es ist in unserem Leben, was dran ist und was nicht. Gell? Das sagt, das macht Gottes Furcht. Wenn dieser eine, der über der Sonne steht, in unser Leben kommt, dann gewinnt alles Bedeutung im Licht von dieser Ewigkeit. Und dieser eine ist natürlich Jesus. Es ist Jesus, der das möglich gemacht hat, der durch seinen Tod am Kreuz und die Auferstehung den Tod besiegt hat, diesen Tod, den der Prediger so gefürchtet hat, von dem er immer wieder redet in seinem Buch. Jesus sagt, ich habe den Tod besiegt. Und es ist absolut spannend, in dem größten Kapitel im Neuen Testament, 1. Korinther 15, wo das ganze Kapitel um die Auferstehung geht und wie der Tod vorbei ist und besiegt ist und was das bedeutet, jetzt im auferstandenen Leben zu leben. Wisst ihr, was da einer der letzten Verse von diesem Kapitel ist? Du hast, was ihr für den Herrn tut, ist nicht vergeblich. Der Prediger sagt immer wieder, hey, alles, was ich mache am Ende des Tages, ist wurscht, das ist egal. Und im Neuen Testament lesen wir, hey, wenn wir mit Gott verbunden sind, wenn wir dieses Leben im Licht der Ewigkeit leben, dann hat alles, was ich tue, Bedeutung. Alles. Von der größten bis zur kleinsten Entscheidung. Es ist nichts vergeblich. Nichts umsonst. Der Paulus drückt es so aus, das möchte ich jetzt zum Abschluss lesen, in Philipper 3. Das sagt er, in Philipper 3, Vers 8. Er sagt, ich betrachte es ausnahmslos als Nachteil. Also redet er von seinem Leben, bevor er Jesus gekannt hat. Und dahinter steht die überwältigende Erkenntnis, dass Jesus Christus mein Herr ist. Verglichen mit ihm ist alles andere wertlos geworden. Ja, in meinen Augen ist es nichts als Dreck. Und wortwörtlich, man könnte es wirklich als Scheiße übersetzen. Es ist Dreck, es ist Dünger. Verglichen mit dem ist es nichts. Mein Gewinn ist Christus. Zu ihm will ich gehören, denn ich gelte nicht als gerecht, weil ich das Gesetz befolge, sondern weil ich an Jesus glaube. Das ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ich möchte Christus kennen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Das ist meine Frage für dich, jetzt am Beginn von diesem Schuljahr. Möchtest du Jesus kennen? Und das ist nicht ein erstmaliges Kennen unbedingt, sondern ein Kennen ist immer wieder ein tiefer gehendes Kennen. Möchtest du Jesus Christus dieses Jahr tiefer kennenlernen? Hast du überhaupt noch diese Erwartung, dass du ihn tiefer kennenlernen kannst? Dass er dir überhaupt noch mehr zu sagen hat, zu zeigen hat? Paulus sagt, hey, das ist mein Herzenswunsch. Ich möchte ihn noch tiefer, noch mehr kennenlernen. Das sind diese vier Punkte von diesem Prediger. Er sagt, Gott hat dir dein Leben geschenkt. Gott hat dein Leben gemacht im Licht der Ewigkeit. Und Gottes Geschenke dürfen genossen werden und Gottes Furcht ist der Schlüssel. Und im Neuen Testament, Jesus ist der Klebstoff. Lesen wir, dass Jesus der Klebstoff ist, der alle diese vier Punkte zusammenhält. Zu dem alle diese vier Punkte deuten. Ohne ihn ist alles nur Windhauch. Ist alles nur Rauch. Ist alles nur Nichtigkeit. Ist er am Thron, so ist alles neu. Und er kennt deinen Anfang und dein Ende. Er kennt deine Zeit. Er weiß auch, welche Zeit es ist. Es ist nichts dem Zufall überlassen. Diese Gewissheit dürfen wir haben, dass unsere Zeit in seinen Händen ist. Ich bete mit uns. Vater im Himmel, wir staunen immer wieder über die Zeit, dass wir schon so alt sind, dass wir schon dies und jenes schon so weit zurückliegt. Und Vater, ich danke dir, dass du in dieser Zeit uns versprochen hast, dass du mit uns durchgehen möchtest. Und ich bitte dich jetzt für uns als Gemeinde, lass uns eine Gemeinde sein, die auch diesen Wunsch hegt, auch in diesem Jahr, dich tiefer kennenzulernen. Den Wunsch hegt auch die Dinge, die wir machen, die auch monoton sind, wo jede Woche ähnliche Dinge passieren, dass wir diese Dinge machen mit dieser Erwartung, dieser Haltung, mehr von dir zu sehen und zu erleben und zu erwarten. Schenk uns das auch ganz persönlich in unserem Alltag, in unserem Leben, wenn es wieder eine gewisse Routine reinkommt. Herr, wir möchten dich sehen und möchten dich kennen. Sondern einfach danke, dass du deine Zeit, dass du unsere Zeit einfach in deine Hände haltest. Dass wir geborgen sind in dir. Amen.